ARD. Fabian von Erich Kästner. Gelesen von Nico Holonitsch und Wolfgang Prekler. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2. Folge 2.
Viertes Kapitel. Frau Hohlfeld ist neugierig. Ein möblierter Herr liest Descartes. Der empörte Autobus.
Als er sein Zimmer, 80 Mark monatlich, Morgenkaffee inbegriffen, Licht extra, am Spätnachmittag betrat, fand er einen Brief von seiner Mutter auf dem Tisch. Baden konnte er nicht, das warme Wasser war kalt. Er wusch sich nur, wechselte die Wäsche, zog den grauen Anzug an und überflog die Zeitung. Ein 16-jähriges Mädchen war verhaftet worden. Sie hatte eine Bande junger Burschen organisiert, zum Stehlen angehalten, mit allen 10 Jungen geschlafen und alle 10 angesteckt. Ein Uhrmacher aus dem Norden war vor einer Woche von 2 Mitgliedern der Bande im Bett erstickt worden. Olga, die 16-Jährige, hatte nackt daneben gelegen und ein Küchenbeil für alle Fälle bereitgehalten. Der Mann war 50 Jahre alt gewesen. Viele Mädchen der Gegend hatten ihn gekannt. Er hatte sie alle im Bett gehabt und nackt fotografiert. Die Fotos waren beschlagnahmt und ein Schrank voller Seidenwäsche, Strumpfbänder und Strümpfe war gefunden worden. Olga hatte die Freunde am Abend, eine Stunde vor dem Mord, eingelassen. Diese Stunde hatte man gebraucht, ehe der Uhrmacher mit dem Gesicht in die Kopfkissen gedrückt, erstickt war. Dann hatten sie sein Geld und die von ihm sorgfältig an mehreren Stellen der Wohnung versteckten Schmucksachen geraubt. Übrigens sei, teilte die Polizeidirektion mit, das Mädchen schwanger, im 5. Monat. Gestanden hätten sie. Bereut hätte niemand. Fabian warf die Zeitung in den Papierkorb, nahm den Brief seiner Mutter und setzte sich ans Fenster. Der Straßenlärm trommelte wie ein Regenguss an die Scheiben. In der 3. Etage übte jemand Klavier. Nebenan schrie der alte, eingebildete Oberrechnungsrat seine Frau an. Fabian öffnete das Kuvert und las. Mein lieber, guter Junge, gleich zu Anfang und um dich zu beruhigen, der Doktor hat gesagt, es ist nichts Schlimmes. Es ist wohl was mit den Drüsen und kommt bei älteren Leuten öfter vor. Mach dir also meinetwegen keine Sorgen. Ich war erst sehr nervös, aber nun wird es schon wieder werden mit dem alten Lehmann. Gestern war ich bisschen im Palaisgarten. Die Schwäne haben Junge. Im Parkcafé verlangen sie 70 Pfennig für die Tasse Kaffee. So eine Frechheit. Gott sei Dank, dass die Wäsche vorbei ist. Frau Hase sagte im letzten Augenblick ab. Einen Bluterguss hat sie, glaube ich. Aber es ist mir gut bekommen. Morgen früh bringe ich den Karton zur Post. Hebe ihn gut auf und schnür ihn fester zu als das letzte Mal. Vielleicht kann unterwegs was wegkommen. Die Mieze sitzt mir auf dem Schoß. Sie hat eben ein Stück Gurgel gefressen. Und nun stößt sie mich mit dem Kopf und will mich nicht schreiben lassen. Wenn du mir wieder wie vergangene Woche Geld in den Brief steckst, reiß ich dir die Ohren ab. Wir reichen schon. Und du brauchst dein Geld selber. Macht es dir denn auch wirklich Spaß, für Zigaretten Reklame zu machen? Die Drucksachen, die du schicktest, haben mir gut gefallen. Frau Thomas meinte, es ist doch ein Jammer, dass du solches Zeug schreibst. Aber ich sagte, das ist nicht seine Schuld. Wer heute nicht verhungern will, und wer will das schon, der kann nicht warten, bis ihm der richtige Beruf durch den Schornstein fällt. Und dann habe ich noch gesagt, es ist ja nur ein Übergang. Der Vater hat halbwegs zu tun. Es scheint aber was mit der Wirbelsäule zu sein. Er geht ganz krumm. Tante Martha brachte gestern ein Dutzend Eier aus dem Garten. Die Hühner legen fleißig. Das ist eine gute Schwester. Wenn sie nur nicht so viel Ärger mit dem Mann hätte. Mein lieber Junge, wenn du doch bald mal wieder nach Hause kommen könntest. Ostern warst du da. Wie die Zeit vergeht. Da hat man nun ein Kind und hat eigentlich keins. Die paar Tage im Jahr, wo wir uns sehen. Am liebsten setzte ich mich gleich auf die Eisenbahn und käme hinüber. Früher war das schön. Fast jeden Abend vor dem Schlafengehen sehe ich mir die Bilder und die Ansichtskarten an. Weißt du noch, wenn wir den Rucksack nahmen und loszogen? Einmal kamen wir mit einem ganzen Pfennig zurück. Da muss ich gleich lachen, während ich dran denke. Na, auf Wiedersehen, mein gutes Kind. Vor Weihnachten wird es ja wohl nicht werden. Gehst du immer noch so spät schlafen? Grüß Labude, und er soll auf dich aufpassen. Was machen die Mädchen? Sieh dich vor. Der Vater lässt grüßen. Viele Grüße und Küsse von deiner Mutter. Fabian steckte den Brief ein und blickte auf die Straße hinunter. Warum saß er hier, in dem fremden, gottverlassenen Zimmer, bei der Witwe Hohlfeld, die das Vermieten früher nicht nötig gehabt hatte? Warum saß er nicht zu Hause bei seiner Mutter? Was hatte er hier in dieser Stadt, in diesem verrückt gewordenen Steinbaukasten zu suchen? Blumigen Unsinn schreiben, damit die Menschheit noch mehr Zigaretten rauchte als bisher? Den Untergang Europas konnte er auch dort abwarten, wo er geboren worden war. Das hatte er davon, dass er sich einbildete, der Globus drehe sich nur, solange er ihm dabei zuschaue. Dieses lächerliche Bedürfnis, anwesend zu sein. Andere hatten einen Beruf, kamen vorwärts, heirateten, ließen ihre Frauen Kinder kriegen und glaubten, das gehöre zum Thema. Und er musste, noch dazu freiwillig, hinterm Zaune stehen, zusehen und ratenweise verzweifeln. Europa hatte große Pause. Die Lehrer waren fort. Der Stundenplan war verschwunden. Der alte Kontinent würde das Ziel der Klasse nicht erreichen. Das Ziel keiner Klasse. Da klopfte die Wirtin Hohlfeld, trat ins Zimmer und sagte, »Uch, pardon, ich dachte, Sie wären noch nicht da.« Sie kam näher. »Haben Sie gestern Nacht den Krach gehört, den Herr Tröger veranstaltet hat? Er hatte wieder Frauenzimmer mit oben. Das Sofa sieht aus. Ich werf ihn hinaus, wenn das noch einmal vorkommt. Was soll die neue Untermieterin denken, die im anderen Zimmer wohnt?«
»Wenn sie noch an den Storch glaubt, ist ihr nicht zu helfen.«
»Aber Herr Fabian, meine Wohnung ist doch kein Absteigequartier.«
»Gnädige Frau, es ist weithin bekannt, dass sich von einem gewissen Alter ab bei Menschen Bedürfnisse regen, die im Widerspruch zur Moral der Vermieterinnen stehen.«
Die Wirtin wurde ungeduldig. »Aber er hatte mindestens zwei Frauenzimmer bei sich.«
»Herr Tröger ist ein Wüstling, gnädige Frau. Das Beste wird sein, Sie teilen ihm mit, er dürfe pro Nacht höchstens eine Dame mitbringen. Und wenn er sich nicht danach richtet, lassen Sie ihn von der Sittenpolizei kastrieren.«
»Man geht mit der Zeit«, erklärte Frau Hohlfeld nicht ohne Stolz und rückte noch näher. »Die Sitten haben sich geändert, man passt sich an. Ich verstehe manches. Schließlich bin ich ja auch noch nicht so alt.«
Sie stand knapp hinter ihm. Er sah sie nicht, aber vermutlich wogte ihr unverstandener Busen. Das wurde von Tag zu Tag schlimmer. Fand sich denn wirklich niemand für sie? Nachts stand sie vermutlich auf bloßen Füßen vor dem Zimmer des stadtreisenden Tröger und nahm, durchs Schlüsselloch, seinen Orgien Parade ab. Sie wurde langsam verrückt. Manchmal blickte sie ihn an, als wollte sie ihm die Hosen ausziehen. Früher war diese Sorte Damen fromm geworden. Er stand auf und sagte, »Schade, dass Sie keine Kinder haben.«
»Ich geh schon.«
Frau Hohlfeld verließ entmutigt das Zimmer. Er sah an die Uhr. Labude war noch in der Bibliothek. Fabian trat zum Tisch. Bücher und Broschüren lagen in Stapeln darauf. Darüber an der Wand hing eine Stickerei mit der Inschrift »Nur ein Viertelstündchen«. Er hatte, als er einzog, den Spruch vom Sofa entfernt und über den Büchern angebracht. Manchmal las er noch ein paar Seiten in irgendeinem der Bücher. Geschadet hatte es fast nie. Er griff zu. Es war Descartes. »Betrachtungen über die Grundlagen der Philosophie«, so hieß das kleine Heft. 6 Jahre waren es her, seit er sich damit befasst hatte. Driesch hatte in der mündlichen Prüfung dergleichen wissen wollen. 6 Jahre waren mitunter eine lange Zeit. Auf der anderen Straßenseite hatte ein Schild gehangen. Chaim Peins, Ein- und Verkauf von Fellen. War das alles, was er von damals wusste? Bevor er vom Examinator aufgerufen wurde, war er mit dem Zylinder eines anderen Kandidaten auf dem Kopf durch die Korridore spaziert und hatte den Pedell erschreckt. Vogt, der Kandidat, war dann durchgefallen und nach Amerika gegangen. Er setzte sich und schlug das Heft auf. Was hatte Descartes ihm mitzuteilen? Schon vor Jahren bemerkte ich, wie viel Falsches ich von Jugend auf als wahr hingenommen hatte und wie zweifelhaft alles sei, was ich später darauf gründete. Darum war ich der Meinung, ich müsse einmal im Leben von Grund auf alles umstürzen und ganz von vorne anfangen, wenn ich je irgendetwas Festes und Bleibendes aufstellen wolle. Dieses schien mir aber eine ungeheure Aufgabe zu sein, und so wartete ich jenes reife, für wissenschaftliche Untersuchungen angemessene Alter ab. Darum habe ich so lange gezögert, dass ich jetzt eine Schuld auf mich laden würde, wenn ich die Zeit, die mir zu handeln noch übrig ist, mit Zaudern verbringen wollte. Das trifft sich nun sehr günstig. Mein Geist ist von allen Sorgen frei, und ich habe mir eine ruhige Muße verschafft. So ziehe ich mich in die Einsamkeit zurück und will ernst und frei diesen allgemeinen Umsturz aller meiner Meinungen unternehmen. Fabian blickte auf die Straße hinunter, sah den Autobussen nach, die wie Elefanten auf Rollschuhen die Kaiserallee entlang fuhren, und schloss vorübergehend die Augen. Dann blätterte er und überflog die Einleitung. 45 Jahre war Descartes alt gewesen, als er seine Revolution ankündigte. Am 30-jährigen Krieg hatte er sich ein bisschen beteiligt. Ein kleiner Kerl mit immensem Schädel. Von allen Sorgen frei. Revolution in der Einsamkeit. In Holland. Tulpenbeete vorm Haus. Fabian lachte, legte den Philosophen beiseite und zog den Mantel an. Im Korridor begegnete er Herrn Tröger, dem Reisenden mit dem starken Frauenverbrauch. Sie zogen die Hüte. Labudes zweite Wohnung lag im Zentrum. Wenige wussten davon. Hierhin zog er sich zurück, wenn ihm der Westen, die noble Verwandtschaft, die Damen der guten Gesellschaft und das Telefon auf die Nerven ging. Und hier hing er seinen wissenschaftlichen und sozialen Neigungen nach. »Wo hast du denn in der vorigen Woche gesteckt?«, fragte Fabian. »Danke gut«, sagte Labude und trank den Cognac, der vor ihm stand. »Ich war in Hamburg. Leder lässt grüßen.« »Und wie befindet sich das Fräulein Braut?« »Davon später.« »Was vom Geheimrat gehört? Hat er deine Arbeit gelesen?« »Nein, er hatte keine Zeit, sondern Promotionen, Prüfungen, Vorlesungen, Seminare und Senatssitzungen. Bis er meine Habilitationsschrift gelesen hat, habe ich einen kniefreien Vollbart.« Labude schenkte sich ein und trank. »Sei nicht nervös. Die Kerle werden sich wundern, wie du aus Lessings gesammelten Werken das Gehirn und die Denkvorgänge des Mannes rekonstruiert hast, den sie, bis du kamst, als den Logos mit Freilauf dargestellt und noch nie verstanden haben.« »Ich fürchte, sie werden sich zu sehr wundern. Die geweihte Logik eines toten Schriftstellers psychologisch auswerten, Denkfehler entdecken und individuell und als sinnvolle Vorgänge behandeln, den Typus des zwischen zwei Zeitaltern schwankenden genialen Menschen an einem längst verkaufsfertigen Klassiker demonstrieren, das sind Dinge, die sie nur ärgern werden. Warten wir ab. Lassen wir den ollen Sachsen in Ruhe. 5 Jahre habe ich diesen Kerl seziert, auseinandergenommen und zusammengesetzt. Auch eine Beschäftigung für einen erwachsenen Menschen im 18. Jahrhundert wie im Müllkasten herumzufingern. Hol dir ein Glas.« Fabian nahm ein Likörglas aus dem Schrank und schenkte sich ein. Labude blickte vor sich hin. »Heute Morgen war ich dabei, wie sie in der Staatsbibliothek einen Professor festnahm, einen Sinologen. Er hat seit einem Jahr seltene Drucke und Bilder der Bibliothek gestohlen und verkauft. Er wurde blass wie eine Wand, als man ihn verhaftete, und setzte sich erstmal auf die Treppe. Man fütterte ihn mit kaltem Wasser.
Dann wurde er abtransportiert. Der Mann hat den Beruf verfehlt, sagte Fabian. Wozu lernt er erst Chinesisch, wenn er zum Schluss vom Stehlen lebt? Es steht schlimm um die Zeit. Jetzt räubern schon die Philologen. Trink aus und komm, rief Labude. Sie gingen an der Markthalle vorbei, durch 1000 scheußliche Gerüche hindurch, zur Autobushaltestelle. Der Wagen war voll. Sie mussten stehen. Plötzlich fragte Labude sehr laut, »Was ist das für ein Gebäude, Jonathan?« und zeigte auf den Dom. Fabian blickte ihn erstaunt an. Der Freund kniff ein Auge zu. Aha, er wollte wieder einmal wie früher Unfug stiften. Sein Galgenhumor kam ins Rollen. Fabian zeigte auf den Dom. »Das da? Das ist die Hauptfeuerwache.« »Was ist das?« fragte der andere und hielt die Hand ans Ohr. Er stellte sich auch noch schwerhörig. »Die Hauptfeuerwache«, schrie Fabian. Labude nickte lächelnd und meinte, »So, so, freilich, ich hätte es mir denken können.« Die Insassen des Wagens sahen zum Fenster hinaus, schauten sich betroffen an und musterten die beiden jungen Männer bedenklich. Der Wagen hielt, der Wagen fuhr weiter. »Und das?« Labude zeigte auf die Universität. »Das ist eine Anstalt für schwachsinnige Kinder.« Der andere nickte freundlich dankend und sagte, »Schön haben Sie's hier, die kleinen Idioten.« Humanes Lächeln vergoldete seine Züge. Die Fahrgäste wurden unruhig. »Ist ja ein Riesengebäude, Jonathan«, fügte er nachdenklich hinzu. »Ja, der Schwachsinn ist hier sehr verbreitet. Da kommt übrigens das Rathaus.« Fabian zeigte auf die Staatsbibliothek. »Das Rathaus? Liegt so still, nicht?« »Die Herren vom Magistrat sind viel unterwegs. Ein paar erholen sich in der Schweiz, ein paar lassen sich operieren und die Mehrzahl hat Gerichtsferien.« Ein Fahrgast lacht durch die Nase. Die übrigen scheinen tief gekränkt. »Wir stören die Herrschaften. Du musst leiser sprechen«, brüllte Labude. »Jawohl, Vercingetorix«, rief Fabian. »Ich fürchte nur, du verstehst mich dann nicht.« Der blonde Freund lächelte gewinnend. »Ganz wie du wünschst. Du kennst die Stadt ja wie deine Westentasche. Findest du nicht auch, dass sich mein Gehör gebessert hat?« »Ganz bedeutend gebessert«, sagte Fabian. »Ja, Fleisch essen bekommt mir nicht. Der Arzt riet davon ab, es erzeuge Rheumatismus.« Die Fahrgäste hockten versteinert. Man hatte den Eindruck, sie versäumten vor Empörung ihre Haltestellen. Der Autobus fuhr durchs Brandenburger Tor. »Wer wohnt denn hier?« fragte Labude und zeigte auf die verwitterten Säulen. »Das ist ein Verkehrsturm.« »Und die Pferdchen obendrauf?« »Ein Denkmal für die letzten Droschken.« »Interessant. Der Kutscher hat fast nichts an.« »Das ist symbolisch zu verstehen«, brüllte Fabian. »Wegen der Steuern.« Ein ernster, würdiger Herr mit Kneifer hustete und wurde blau. Eine dicke Dame rutschte auf ihrem Sitz hin und her, als werde sie geröstet, und sagte aufklärend zu Labude, »Das Brandenburger Tor!« Er lächelte ihr zu und rief, »Verzeihung, gnädige Frau, hat es sehr weh getan?« »Das Brandenburger Tor!« schrie die dicke Dame, und Tränen füllten ihre Augen. »Mein Gott, ich muss sie getreten haben«, sagte Labude zu Fabian. Dieser hatte große Lust auszusteigen und antwortete, »Wir sind gleich da.« »Was stellt das dar?« fragte Labude und zeigte auf den Tiergarten. In dem Moment erhob sich jemand, fuchtelte Fabian mit dem Schirm vor der Nase herum und brüllte, »Wenn Sie ihm jetzt erzählen, das sei die Nationalgalerie, dann hau ich Ihnen eins hinter die Ohren, dass Sie taubstumm werden, verstanden?« »Dankeschön.« Labude verbeugte sich freundlich und wohlerzogen vor dem schäumenden Herrn. »Aber beruhigen Sie sich doch«, sagte Fabian, »ich werde doch noch wissen, dass dies das Tempelhofer Feld ist.« Plötzlich waren alle Sitzplätze frei. Sämtliche Fahrgäste waren aufgesprungen und schrien wütend durcheinander. Labude setzte sich und lächelte. »Bei dem Dom ging dieses Affentheater los«, kreischte ein blasses Fräulein. »Und die Universität wäre eine Anstalt für schwachsinnige Kinder. Und die Staatsbibliothek wäre das Rathaus. Und das Brandenburger Tor wäre ein Verkehrsturm«, heulte die dicke Dame und trocknete gerührt ihre Tränen auf.
Fabian trat auf die Plattform. »Herr Ober«, sagte er zu dem Schaffner, »wollen Sie bitte die Herrschaften im Wagen zur Ordnung rufen?« und sprang ab. An der nächsten Haltestelle wartete Labude schon. »War sehr nett«, erklärte er. »Welch ein Temperament, ein prächtiges Volk. Aber sie wissen alles besser.« Sie gingen die Budapester Straße entlang. An der Vossstraße trat Labude an ein wartendes Auto und fragte die darin sitzende, von kleinen, schneeweißen Pekinghündchen umgebene Dame, »Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?«
»Ich habe keine Uhr bei mir«, antwortete sie streng.
»Schade«, sagte Labude und blieb neben ihr stehen. Da trat Fabian vor ihn hin, zog den Hut und fragte, »Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?« »Ein Augenblick«, Labude holte seine Uhr aus der Tasche und sagte, 7:08, mein Herr.« »Dankeschön«, antwortete Fabian, hakte bei dem Freund unter und beide gingen langsam zum Potsdamer Platz. »Das war Frau Generaldirektor Roth«, sagte Labude. »Morgen früh weiß es meine Mutter. Nein, ich glaube, sie ist verreist.«
5. Kapitel. Ein ernstes Gespräch am Tanzparkett. Fräulein Paula ist insgeheim rasiert. Frau Moll wirft mit Gläsern.
In Hauptsälen war, wie an jedem Abend, Strandfest. Punkt 10 Uhr stiegen im Gänsemarsch 2 Dutzend Straßenmädchen von der Empore herunter. Sie trugen bunte Badetrikots, gerollte Wadenstrümpfe und Schuhe mit hohen Absätzen. Wer sich derartig auszog, hatte freien Zutritt zum Lokal und erhielt einen Schnaps gratis. Diese Vergünstigungen waren in Anbetracht des daniederliegenden Gewerbes nicht zu verachten. Die Mädchen tanzten anfangs miteinander, damit die Männer etwas zu sehen hatten. Das von Musik begleitete Rundpanorama weiblicher Fülle erregte die an der Barriere drängenden Kommis, Buchhalter und Einzelhändler. Der Tanzmeister schrie, man möge sich auf die Damen stürzen, und das geschah. Die dicksten und frechsten Frauenzimmer wurden bevorzugt. Die Weinnischen waren schnell besetzt, die Barfräuleins hantierten mit dem Lippenstift, die Orgie konnte beginnen. Labude und Fabian saßen an der Rampe. Sie liebten dieses Lokal, weil sie nicht hierher gehörten. Das Nummernschild ihres Tischtelefons glühte ohne Unterbrechung. Der Apparat surrte. Man wollte sie sprechen. Labude hob den Hörer aus der Gabel und legte ihn unter den Tisch. Sie hatten wieder Ruhe. Denn der Lärm, der übrig blieb, die Musik, das Gelächter und der Gesang waren nicht persönlich gemeint und konnten ihnen nichts mehr anhaben. Fabian berichtete von der Zigarettenfabrik, von Breitkopfs Blinddarm und vom Kölner Dom. Labude blickte den Freund an und sagte, »Du müsstest endlich vorwärts kommen.«
»Ich kann doch nichts.«
»Du kannst vieles.«
»Das ist dasselbe. Ich kann vieles und will nichts. Wozu soll ich vorwärts kommen? Wofür und wogegen? Nehmen wir wirklich einmal an, ich sei der Träger einer Funktion. Wo ist das System, in dem ich funktionieren kann? Es ist nicht da, und nichts hat Sinn.«
»Doch, man verdient beispielsweise Geld.«
»Ich bin kein Kapitalist.«
»Eben deshalb.«
Labude lachte ein bisschen. »Wenn ich sage, ich bin kein Kapitalist, dann meine ich, ich habe kein pekuniäres Organ. Wozu soll ich Geld verdienen? Was soll ich mit dem Geld anfangen? Um satt zu werden, muss man nicht vorwärts kommen. Ob ich Adressen schreibe, Plakate bedichte oder mit Rotkohl handle, ist mir und ist überhaupt gleichgültig. Sind das Aufgaben für einen erwachsenen Menschen? Rotkohl en gros oder en detail? Wo steckt der Unterschied? Ich bin kein Kapitalist, wiederhole ich dir. Ich will keine Zinsen und ich will keinen Mehrwert.«
Labude schüttelte den Kopf. »Das ist Indolenz. Wer Geld verdient und es nicht liebt, kann es gegen Macht eintauschen.«
»Was fange ich mit der Macht an? Ich weiß, du suchst sie, aber was fange ich mit der Macht an, da ich nicht mächtig zu sein wünsche? Machthunger und Geldgier sind Geschwister, aber mit mir
sind sie nicht verwandt. Man kann die Macht im Interesse anderer verwenden. Wer tut das? Dieser wendet sie für sich an, jener für seine Familie. Der eine für seine Steuerklasse, der andere für diejenigen, die blonde Haare haben. Der fünfte für solche, die über 2 Meter groß sind. Der sechste, um eine mathematische Formel an der Menschheit auszuprobieren. Ich pfeife auf Geld und Macht. Fabian hieb mit der Faust auf die Brüstung. Aber sie war gepolstert und Plüsch überzogen. Der Faustschlag blieb stumm. Wenn es eine Gärtnerei gäbe, wie ich sie mir erträume, ich brächte dich an Händen und Füßen gefesselt hin und ließe dir ein Lebensziel einpflanzen. Labude war ernstlich bekümmert und legte die Hand auf den Arm des Freundes. Ich sehe zu. Ist das nichts? Wem ist damit geholfen? Wem ist zu helfen? Fragte Fabian. Du willst Macht haben. Du willst, träumst du, das Kleinbürgertum sammeln und führen. Du willst das Kapital kontrollieren und das Proletariat einbürgern. Und dann willst du helfen, einen Kulturstaat aufzubauen, der dem Paradies verteufelt ähnlich sieht. Und ich sage dir, noch in deinem Paradies werden sie sich die Fresse vollhauen. Davon abgesehen, dass es nie zustande kommen wird. Ich weiß ein Ziel, aber es ist leider keins. Ich möchte helfen, die Menschen anständig und vernünftig zu machen. Vorläufig bin ich damit beschäftigt, sie auf ihre diesbezügliche Eignung hin anzuschauen. Labude hob sein Glas und rief: Viel Vergnügen. Er trank, setzte ab und sagte: Erst muss man das System vernünftig gestalten. Dann werden sich die Menschen anpassen. Fabian trank und schwieg. Labude fuhr erregt fort: Das siehst du ein, nicht wahr? Natürlich siehst du das ein, aber du fantasierst lieber von einem unerreichbaren, vollkommenen Ziel, anstatt einem unvollkommenen, das sich verwirklichen lässt, zuzustreben. Es ist dir bequemer so. Du hast keinen Ehrgeiz, das ist das Schlimme. Ein Glück ist das. Stell dir vor, unsere 5 Millionen Arbeitslosen begnügten sich nicht mit dem Anspruch auf Unterstützung. Stell dir vor, sie wären ehrgeizig. Da lehnten sich 2 Trikotengel über die Brüstung. Die eine Frau war dick und blond und ihre Brust lag auf dem Plüsch, als sei serviert. Die andere Person war mager und ihr Gesicht sah aus, als hätte sie krumme Beine. »Schenkt uns eine Zigarette«, sagte die Blonde. Fabian hielt die Schachtel hin, Labude gab Feuer. Die Frauen rauchten, blickten die jungen Männer abwartend an, und die Magere konstatierte nach einer Pause mit verrosteter Stimme:
»Na ja, so ist das.«
»Wer spendiert einen Schnaps?«, fragte die Dicke. Sie gingen zu viert der Theke zu. Rebenlaub und gewaltige Weintrauben, alles aus Pappe, umsäumten den Pfad. Sie setzten sich in eine Ecke. Die Wand war mit der Pfalz bei Kaub bemalt. Fabian dachte an Blücher. Labude bestellte Likör. Die Frauen flüsterten miteinander. Vermutlich verteilten sie die 2 Kavaliere. Denn unmittelbar danach schleuderte die dicke Blonde den Arm um Fabian, legte eine Hand auf sein Bein und tat wie zu Hause. Die Magere trank ihr Glas auf einen Zug leer, zupfte Labude an der Nase und kicherte blöde.
»Oben sind Nischen«,
sagte sie, strich die blauen Trikothosen von den Schenkeln zurück und zwinkerte.
»Woher haben Sie so raue Hände?«,
fragte Labude. Sie drohte mit dem Finger.
»Nicht, was du denkst«,
rief sie und verschluckte sich vor Schelmerei.
»Paula hat früher in einer Konservenfabrik gearbeitet«,
sagte die Blonde, nahm Fabians Hand und fuhr sich mit dieser so lange über die Brüste, bis die Brustwarzen groß und fest wurden.
»Gehen wir dann ins Hotel?«,
fragte sie.
»Ich bin überall rasiert«,
erläuterte die Magere und war nicht abgeneigt, den Nachweis zu erbringen. Labude hielt sie mühsam vor dem Äußersten zurück.
»Man schläft nachher besser«,
sagte die Blondine zu Fabian und reckte die fetten Beine. Lottchen von der Theke füllte die Gläser. Die Frauen tranken, als hätten sie 8 Tage nichts gegessen. Die Musik drang gedämpft herüber. An der Bar saß ein riesenhafter Kerl und gurgelte mit Kirschwasser. Der Scheitel reichte ihm bis ins Rückgrat. Hinter der Pfalz bei Kaub brannte eine elektrische Birne und besonnte den Rhein, wenn auch nur von hinten.
»Oben sind Nischen«,
sagte die Magere wieder, und man stieg hinauf. Labude bestellte kalten Aufschnitt. Als der Teller mit Fleisch und Wurst vor den Mädchen stand, vergaßen sie alles Übrige und kauten drauf los. Unten im Saal wurde die schönste Figur prämiert. Die Frauen drehten sich mit ihren knappen Badeanzügen im Kreis, spreizten die Arme und die Finger und lächelten verführerisch. Die Männer standen wie auf dem Viehmarkt.
»Der erste Preis ist eine große Bonbonniere«, erklärte die kauende Paula. »Und wer sie gekriegt hat, muss sie dann beim Geschäftsführer wieder abliefern.« »Ich esse lieber. Außerdem findet man meine Beine immer zu dick«, sagte die Blondine. »Dabei sind dicke Beine das Beste, was es gibt. Ich war mal mit einem russischen Fürsten zusammen, der schreibt mir noch jetzt Ansichtskarten.« »Quatsch«, knurrte Paula, »jeder Mann will was anderes. Ich habe einen Herrn gekannt, einen Ingenieur, der liebte Lungenkranke. Und Viktorias Freund hat einen Buckel und sie sagt, das braucht sie zum Leben. Da mach was gegen. Ich finde, Hauptsache, man versteht seinen Kram.«
»Gelernt ist gelernt«, behauptete die Dicke und angelte das letzte Stück Schinken von der Platte. Unten im Saal wurde gerade die schönste Figur ausgerufen. Die Kapelle spielte einen Tusch. Der Geschäftsführer überreichte der Siegerin eine große Bonbonniere. Sie dankte ihm beglückt, verneigte sich vor den klatschenden und johlenden Gästen und zog mit ihrem Geschenk davon. Wahrscheinlich trug sie es ins Büro zurück.
»Warum arbeiten Sie eigentlich nicht mehr in Ihrer Konservenfabrik?«, fragte Labude, und seine Frage klang recht vorwurfsvoll.
Paula schob den leeren Teller zurück, strich sich über den Magen und erzählte,
»erstens war es gar nicht meine Fabrik und zweitens wurde ich abgebaut. Glücklicherweise wusste ich was über den Direktor. Er hatte ein 14-jähriges Mädchen verführt. Verführt ist übertrieben, aber er glaubte den Zimt. Und dann rief ich ihn alle 14 Tage an, ich müsse 50 Mark haben oder ich würde die Sache rumreden. Am nächsten Tag ging ich dann jedes Mal zur Kasse und holte das Geld ab.«
»Das ist ja Erpressung«, rief Labude.
»Der Rechtsanwalt, den mir der Direktor auf den Hals schickte, fand das auch. Ich musste einen Wisch unterschreiben, bekam 100 Mark und aus war's mit der Lebensrente. Naja, nun bin ich hier und lebe vom Bauch in den Mund.«
»Es ist furchtbar«, sagte Labude zu Fabian. »Es ist schrecklich, wie viele Direktoren das Angestelltenverhältnis missbrauchen.« Die Dicke rief,
»Ach Mensch, was redest du da? Wenn ich ein Mann wäre und ein Fabrikdirektor dazu, ich hätte dauernd Angestelltenverhältnisse.«
Dann fuhr sie Fabian in die Haare, versetzte ihm einen Kuss, ergriff seine Hand und legte sie platt auf ihren satten Magen. Labude und Paula tanzten miteinander. Sie hatte tatsächlich krumme Beine. In der Nachbarnische sang eine Frau laut und mit betrunkener Stimme.
»Die Liebe ist ein Zeitvertreib, man nimmt dazu den Unterleib.«
Die Dicke sagte, »Die nebenan ist eine Marke. Sie gehört gar nicht hierher, kommt in teuren Pelzmänteln an, aber darunter trägt sie was ganz Durchsichtiges. Es soll eine reiche Frau aus dem Westen sein, sogar verheiratet. Sie holt sich junge Kerle in die Nische, bezahlt für sie und gibt an, dass die Wände rot werden.« Fabian erhob sich und blickte über die halbhohe Zwischenwand weg, nebenan. Dort saß in einem grünseidenen Badeanzug eine große, gut gewachsene Frau und war, unter Absingung von Liedern, dabei, einen Reichswehrsoldaten, der sich verzweifelt wehrte, auszuziehen.
»Kerl«, rief sie, »mach nicht so einen schlappen Eindruck, los, zeig den Ausweis!«
Aber der brave Infanterist stieß sie zurück. Fabian fiel jene bekannte ägyptische Ministersgattin ein, die den armen Josef, den begabtesten Urenkel Abrahams, so schamlos belästigt hatte. Da stand die Grüne auf, packte ein Sektglas und taumelte zur Brüstung. Es war nicht Frau Potiphar, sondern Frau Moll. Jene Irene Moll, deren Schlüssel er im Mantel hatte. Schwankend stand sie an der Balustrade, hob das spitze Glas hoch und warf es in den Saal hinunter.
Es zersprang auf dem Parkett. Die Musiker setzten die Instrumente ab. Die Tanzpaare hoben erschrocken die Köpfe. Alle blickten zu der Nische herauf. Frau Moll streckte die Hand aus und rief:
»Männer nennt sich das. Wenn man sie anpackt, gehen sie aus dem Leim. Meine sehr verehrten Damen, ich schlage vor, die Bande einzusperren. Meine sehr verehrten Damen, wir brauchen Männerbordelle. Wer dafür ist, der hebe die Hand.«
Sie schlug sich emphatisch vor die Brust und bekam davon den Schlucken. Im Saal wurde gelacht. Der Geschäftsführer war schon unterwegs. Irene Moll fing an zu weinen. Das Schwarz der getuschten Wimpern verflüssigte sich und die Tränen linierten ihr Gesicht.
»Lasst uns singen«,
schrie sie schluchzend und schluckend.
»Wir singen das schöne Lied vom Klavierspiel.«
Sie breitete beide Arme aus und brüllte:
»Auch der Mensch ist nur ein Tier, immer und erst recht zu zweit. Komm und spiel auf mir Klavier. Komm und spiele auf mir die Schule der Geläufigkeit. Dazu bin ich ja...«
Der Geschäftsführer hielt ihr den Mund zu. Sie missverstand die Bewegung und fiel ihm um den Hals. Dabei sah sie den zu ihr hinblickenden Fabian, riss sich los und schrie: »Dich kenne ich doch!« und wollte zu ihm. Aber der Reichswehrsoldat, der sich inzwischen erholt hatte, und der Geschäftsführer packten sie und drückten sie auf einen Stuhl. Im Saal wurde wieder musiziert und getanzt. Labude hatte während der Szene gezahlt, gab Paula und der Dicken etwas Geld, fasste Fabian unter und zog ihn fort. In der Garderobe fragte er: »Sie kennt dich wirklich?« »Ja«, sagte Fabian, »sie heißt Moll. Ihr Mann ist Rechtsanwalt und zahlt jede Summe, wenn man mit ihr schläft. Die Schlüssel dieser komischen Familie habe ich noch in der Tasche. Hier sind sie.« Labude nahm die Schlüssel weg, rief: »Ich komme gleich wieder« und lief in Hut und Mantel zurück.
Sechstes Kapitel: Der Zweikampf am Märkischen Museum. Wann findet der nächste Krieg statt? Ein Arzt versteht sich auf Diagnose.
Als sie auf der Straße standen, fragte Labude ärgerlich: »Hast du mit dieser Verrückten etwas gehabt?« »Nein, ich war nur in ihrem Schlafzimmer, und sie zog sich aus. Plötzlich kam noch ein Mann hinzu, behauptete, mit ihr verehelicht zu sein, ich solle mich aber nicht stören lassen. Dann las er mir einen ungewöhnlichen Kontrakt vor, den die beiden geschlossen hatten, und dann ging ich.« »Warum nahmst du die Schlüssel mit?« »Weil die Haustür verschlossen war.«
»Ein schauderhaftes Weib«, sagte Labude.
Sie hing besoffen überm Tisch und ich steckte ihr die Schlüssel schnell in die Handtasche. »Sie hat dir nicht gefallen?« fragte Fabian. »Sie ist doch sehr eindrucksvoll gewachsen und das freche Konfirmandengesicht obendrauf wirkt so wunderbar unpassend.«
»Wenn sie hässlich wäre, hättest du die Schlüssel längst beim Portier abgegeben.«
Labude zog den Freund weiter. Sie bogen langsam in eine Nebenstraße ein, kamen an einem Denkmal, auf dem Herrn Schulze Delitz stand, und am Märkischen Museum vorbei. Der steinerne Roland lehnte finster an einer Efeuecke, und auf der Spree jammerte ein Dampfer. Oben auf der Brücke blieben sie stehen und blickten auf den dunklen Fluss und auf die fensterlosen Lagerhäuser. Über der Friedrichstadt brannte der Himmel. »Lieber Stefan, es ist rührend, wie du dich um mich bemühst, aber ich bin nicht unglücklicher als unsere Zeit. Willst du mich glücklicher machen, als sie es ist? Und wenn du mir einen Direktorenposten, 1 Million Dollar oder eine anständige Frau, die ich lieben könnte, verschaffst, oder alle drei Dinge zusammen, es wird dir nicht gelingen.« Ein kleines schwarzes Boot mit einer roten Laterne am Heck trieb den Fluss entlang, der noch schwärzer war als das schwarze Boot auf ihm. Niemand schien zu steuern. Fabian legte die Hand auf die Schulter des Freundes. »Als ich vorhin sagte, ich verbrächte die Zeit damit, neugierig zuzusehen, ob die Welt zur Anständigkeit Talent habe, war das nur die halbe Wahrheit. Dass ich mich so herumtreibe, hat noch einen anderen Grund.
Ich treibe mich herum und ich warte wieder, wie damals im Krieg, als wir wussten, nun werden wir eingezogen. Erinnerst du dich? Wir schrieben Aufsätze und Diktate. Wir lernten scheinbar und es war gleichgültig, ob wir es taten oder unterließen. Wir sollten ja in den Krieg. Saßen wir nicht wie unter einer Glasglocke, aus der man langsam, aber unaufhörlich die Luft herauspumpt? Wir begannen zu zappeln, doch wir zappelten nicht aus Übermut, sondern weil uns die Luft wegblieb, erinnerst du dich? Wir wollten nichts versäumen und wir hatten einen gefährlichen Lebenshunger, weil wir glaubten, es sei die Henkersmahlzeit. Labude lehnte am Geländer und blickte auf die Spree hinunter. Fabian ging erregt hin und her, als liefe er in seinem Zimmer auf und ab. »Erinnerst du dich?« fragte er. »Und ein halbes Jahr später waren wir marschbereit. Ich bekam 8 Tage Urlaub und ich fuhr nach Gral. Ich fuhr hin, weil ich als Kind einmal dort gewesen war. Ich fuhr hin, es war Herbst, ich lief melancholisch über den schwankenden Boden der Erlenwälder. Die Ostsee war verrückt und die Kurgäste konnte man zählen. 10 passable Frauen waren am Lager und mit 6 schlief ich. Die nächste Zukunft hatte den Entschluss gefasst, mich zu Blutwurst zu verarbeiten. Was sollte ich bis dahin tun? Bücher lesen? An meinem Charakter feilen? Geld verdienen? Ich saß in einem großen Wartesaal und der hieß Europa. 8 Tage später fährt der Zug, das wusste ich. Aber wohin er fuhr und was aus mir werden sollte, das wusste kein Mensch. Und jetzt sitzen wir wieder im Wartesaal. Und wieder heißt er Europa. Und wieder wissen wir nicht, was geschehen wird. Wir leben provisorisch. Die Inflation nimmt kein Ende.
»Ach, zum Donnerwetter«, rief Labude. »Wenn alle so denken wie du, wird nie stabilisiert. Empfinde ich vielleicht den provisorischen Charakter der Epoche nicht? Ist dieses Missvergnügen dein Privileg? Aber ich sehe nicht zu. Ich versuche, vernünftig zu handeln.«
»Die Vernünftigen werden nicht an die Macht kommen«, sagte Fabian, »und die Gerechten noch weniger.«
»So.« Labude trat dicht vor den Freund und packte ihn mit beiden Händen am Mantelkragen. »Aber sollten Sie es nicht trotzdem wagen?«
In diesem Augenblick hörten beide einen Schuss und einen Aufschrei. Und kurz danach 3 Schüsse aus anderer Richtung. Labude rannte ins Dunkel, die Brücke entlang, auf das Museum zu. Wieder klang ein Schuss. »Viel Spaß«, sagte Fabian zu sich selber, während er lief, und suchte, obwohl sein Herz schmerzte, Labude zu erreichen. Am Fuße des märkischen Roland kauerte ein Mann, fuchtelte mit dem Revolver und brüllte, »Warte nur, du Schwein!« Und dann schoss er wieder über die Straße weg auf einen unsichtbaren Gegner. Eine Laterne zerbrach, Glas klirrte aufs Pflaster. Labude nahm dem Mann die Waffe aus der Hand und Fabian fragte, »Warum schießen Sie eigentlich im Sitzen?«
»Weil mich's am Bein erwischt hat«, knurrte der Mann.
Es war ein junger, stämmiger Mensch und er trug eine Mütze.
»So ein Mistvieh«,
brüllte er.
»Aber ich weiß, wie du heißt.«
Und er drohte der Dunkelheit. »Quer durch die Wade«, stellte Labude fest, kniete nieder, zog ein Taschentuch aus dem Mantel und probierte einen Notverband.
»Drüben in der Kneipe ging's los«, lamentierte der Verwundete. »Er schmierte ein Hakenkreuz aufs Tischtuch. Ich sagte was, er sagte was. Ich knallte ihm einen hinter die Ohren. Der Wirt schmiss uns raus. Der Kerl lief mir nach und schimpfte auf die Internationale. Ich drehte mich um, da schoss er schon.«
»Sind Sie nun wenigstens überzeugt?« fragte Fabian und blickte auf den Mann hinunter, der die Zähne zusammenbiss, weil Labude an der Schusswunde hantierte.
»Die Kugel ist nicht mehr drin«, bemerkte Labude. »Kommt denn hier gar kein Auto? Es ist wie auf dem Dorf.«
»Nicht mal ein Schutzmann ist da«, stellte Fabian bedauernd fest.
»Der hätte mir gerade noch gefehlt«, der Verletzte versuchte aufzustehen, »damit Sie wieder einen Proleten einsperren, weil er so unverschämt war, sich von einem Nazi die Knochen kaputt schießen zu lassen?«
Labude hielt den Mann zurück, zog ihn wieder zu Boden und befahl dem Freund, ein Taxi zu besorgen. Fabian rannte davon, quer über die Straße, um die Ecke, den nächtlichen Uferweg entlang. In der nächsten Nebenstraße standen Wagen. Er gab dem Chauffeur den Auftrag, zum Märkischen Museum zu fahren. Am Roland gäbe es eine Fuhre. Das Auto verschwand. Fabian folgte zu Fuß. Er atmete tief und langsam. Das Herz schlug wie verrückt. Es hämmerte unterm Jackett. Es schlug im Hals. Es pochte unterm Schädel. Er blieb stehen und trocknete die Stirn. Dieser verdammte Krieg. Dieser verdammte Krieg. Ein krankes Herz dabei erwischt zu haben, war zwar eine Kinderei, aber Fabian genügte das Andenken. In der Provinz zerstreut sollte es einsame Gebäude geben, wo noch immer verstümmelte Soldaten lagen. Männer ohne Gliedmaßen. Männer mit furchtbaren Gesichtern. Ohne Nasen. Ohne Münder. Krankenschwestern, die vor nichts zurückschreckten, füllten diesen entstellten Kreaturen Nahrung ein, durch dünne Glasröhren, die sie dort in wuchernd vernarbte Löcher spießten, wo früher einmal ein Mund gewesen war, ein Mund, der hatte lachen und sprechen und schreien können. Fabian bog um die Ecke. Drüben war das Museum. Das Auto hielt davor. Er schloss die Augen und entsann sich schrecklicher Fotografien, die er gesehen hatte und die mitunter in seinen Träumen auftauchten und ihn erschreckten. Diese armen Ebenbilder Gottes. Noch immer lagen sie in jenen von der Welt isolierten Häusern, mussten sich füttern lassen und mussten weiterleben, denn es war ja Sünde, sie zu töten, aber es war recht gewesen, ihnen mit Flammenwerfern das Gesicht zu zerfressen. Die Familien wussten nichts von diesen Männern und Vätern und Brüdern. Man hatte ihnen gesagt, sie wären vermisst. Das war nun 15 Jahre her. Die Frauen hatten wieder geheiratet, und der Selige, der irgendwo in der Mark Brandenburg durch Glasröhren gefüttert wurde, lebte zu Hause nur noch als hübsche Fotografie überm Sofa, ein Sträußchen im Gewehrlauf, und darunter saß der Nachfolger und ließ sich's schmecken. Wann gab es wieder Krieg? Wann würde es wieder soweit sein? Plötzlich rief jemand: »Hallo?« Fabian öffnete die Augen und suchte den Rufer. Der lag auf der Erde, hatte sich auf den Ellenbogen gestützt und presste seine Hand aufs Gesäß. »Was ist denn mit Ihnen los?«
»Ich bin der andere«, sagte der Mann. »Mich hat's auch erwischt.«
Da stellte sich Fabian breitbeinig hin und lachte. Von der anderen Seite her aus dem Gemäuer des Museums lachte ein Echo mit.
»Entschuldigen Sie«, rief Fabian, »meine Heiterkeit ist nicht gerade höflich.«
Der Mann zog ein Knie hoch, schnitt eine Grimasse, betrachtete die Hände, die voll Blut waren, und sagte verbissen:
»Wie's beliebt. Der Tag wird kommen, wo Ihnen das Lachen vergeht.«
»Warum stehst du denn da herum?«
schrie Labude und kam ärgerlich über die Straße.
»Ach, Stefan«, sagte Fabian, »hier sitzt die andere Hälfte des Duells mit einem Steckschuss im Allerwertesten.«
Sie riefen den Chauffeur und transportierten den Nationalsozialisten ins Auto, neben den kommunistischen Spielgefährten. Die Freunde kletterten hintendrein und gaben dem Chauffeur Anweisung, sie zum nächsten Krankenhaus zu bringen. Das Auto fuhr los.
»Tut's sehr weh?« fragte Labude.
»Es geht«,
antworteten die beiden Verwundeten gleichzeitig und musterten sich finster.
»Volksverräter«,
sagte der Nationalsozialist. Er war größer als der Arbeiter, etwas besser gekleidet und sah etwa wie ein Handlungsgehilfe aus.
»Arbeiterverräter«,
sagte der Kommunist.
»Du Untermensch«,
rief der eine.
»Du Affe«,
rief der andere. Der Kumi griff in die Tasche. Labude fasste sein Handgelenk. »Geben Sie den Revolver her«, befahl er. Der Mann sträubte sich. Fabian holte die Waffe heraus und steckte sie ein. »Meine Herren«, sagte er, »dass es mit Deutschland so nicht weitergehen kann, darüber sind wir uns wohl alle einig. Und dass man jetzt versucht, mit Hilfe der kalten Diktatur unhaltbare Zustände zu verewigen, ist eine Sünde, die bald genug ihre Strafe finden wird. Trotzdem hat es keinen Sinn, wenn sie einander Reservelöcher in die entlegensten Körperteile schießen. Und wenn sie besser getroffen hätten und nun ins Leichenschauhaus führen statt in die Klinik, wäre auch nichts Besonderes erreicht. Ihre Partei«, er meinte den Faschisten, »weiß nur, wogegen sie kämpft. Und auch das weiß sie nicht genau. Und ihre Partei«, Er wandte sich an den Arbeiter.
Ihre Partei?
Wir kämpfen gegen die Ausbeuter des Proletariats, erklärte dieser. Und Sie sind ein Bourgeois.
Freilich, antwortete Fabian. Ich bin ein Kleinbürger. Das ist heute ein großes Schimpfwort.
Der Handlungsgehilfe hatte Schmerzen, saß, zur Seite geneigt, auf der heilen Sitzhälfte und hatte Mühe, mit seinem Kopf nicht an den des Gegners zu stoßen.
Das Proletariat ist ein Interessenverband, sagte Fabian. Es ist der größte Interessenverband. Dass ihr euer Recht wollt, ist eure Pflicht. Und ich bin euer Freund, denn wir haben denselben Feind, weil ich die Gerechtigkeit liebe. Ich bin euer Freund, obwohl ihr drauf pfeift. Aber, mein Herr, auch wenn Sie an die Macht kommen, werden die Ideale der Menschheit im Verborgenen sitzen und weiter weinen. Man ist noch nicht gut und klug, bloß weil man arm ist.
Unsere Führer, begann der Mann, davon wollen wir lieber nicht reden, unterbrach ihn Labude.
Das Auto hielt. Fabian klingelte am Portal des Krankenhauses. Der Portier öffnete. Krankenwärter kamen und trugen die Verletzten aus dem Wagen. Der wachhabende Arzt gab den Freunden die Hand.
»Sie bringen mir zwei Politiker?« fragte er lächelnd. »Heute Nacht sind insgesamt 9 Leute eingeliefert worden, einer mit einem schweren Bauchschuss. Lauter Arbeiter und Angestellte. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass es sich meist um Bewohner von Vororten handelt? Um Leute, die einander kennen?«
Diese politischen Schießereien gleichen den Tanzbodenschlägereien zum Verwechseln. Es handelt sich hier wie dort um Auswüchse des deutschen Vereinslebens. Im Übrigen hat man den Eindruck, sie wollen die Arbeitslosenziffer senken, indem sie einander totschießen. Merkwürdige Art von Selbsthilfe.
Man kann es verstehen, dass das Volk erregt ist, meinte Fabian.
Ja, natürlich, der Arzt nickte. Der Kontinent hat den Hungertyphus. Der Patient beginnt bereits zu fantasieren und um sich zu schlagen. Leben Sie wohl.
Das Portal schloss sich. Labude gab dem Chauffeur Geld und schickte den Wagen weg. Sie gingen schweigend nebeneinander. Plötzlich blieb Labude stehen und sagte,
»Ich kann jetzt noch nicht nach Hause gehen. Komm, wir fahren ins Kabarett der Anonymen.«
»Was ist das?«
»Ich kenne es auch noch nicht.« Ein findiger Kerl hat halb Verrückte aufgelesen und lässt sie singen und tanzen. Er zahlt ihnen ein paar Mark und sie lassen sich dafür vom Publikum beschimpfen und auslachen. Wahrscheinlich merken sie es gar nicht. Das Lokal soll sehr besucht sein. Das ist ja auch verständlich. Es gehen sicher Leute hin, die sich darüber freuen, dass es Menschen gibt, die noch verrückter sind als sie selber.
Fabian war einverstanden. Er blickte noch einmal zum Krankenhaus zurück, über dem der große Bär funkelte.
»Wir leben in einer großen Zeit«, sagte er, »und sie wird jeden Tag größer.«
Fabian von Erich Kästner. Unzensierte Urfassung. Herausgegeben von Sven Hanuschek unter dem Titel »Der Gang vor die Hunde«. Erschienen im Atrium Verlag. Ungekürzt gelesen von Nico Holonitsch und Wolfgang Prekler. Ton und Technik: Fabian Zweck, Susanne Harasim und Robin Ault. Regie: Antonio Pellegrino. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion: Kirsten Böttcher. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2.
Wenn Ihnen dieses Hörbuch gefallen hat, ist dieses Thema vielleicht auch was für Sie.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.